Marke und Robe.
Herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Episode unseres Podcasts Marke und Robe. Ich sage Hallo und begrüße ganz herzlich meinen Mitpodcaster, Lieblingspolizisten und Markenträger, den Alexander Meissner. Hallo Alex, ich grüße dich.
Ja, hallo Thomas, danke. Und ich begrüße natürlich dich, Thomas Gürke, mein Lieblingsmitpodcaster, um das mal zurückzugeben, den Retter des Rechts.
Wir haben ja keine anderen.
Ja doch, manchmal so Gäste zumindest. Den Retter des Rechts aus Magdeburg und ich freue mich auf einen neuen Podcast, heute mit einem super interessanten Gast.
Genau, herzlich willkommen Rüdiger Erben. Hallo Rüdiger.
Hallo, grüßt euch.
Ja, hallo, schön, dass du da bist.
Ja, nachdem wir zweimal bei technischen Problemen bei uns gescheitert sind, klappt es jetzt im dritten Anlauf, umso besser und umso schöner wird das. Rüdiger Erben, bei Wikipedia liest man Facharbeiterausbildung im Bergbau. Das stelle ich mir so ein bisschen vor mit rußgeschwärztem Gesicht, Grubenhelm und Grubenlampe.
Völlig falsch.
Ja, völlig falsch?
Ja.
Aber das hilft einem noch bestimmt im politischen Geschäft, den Durchblick zu behalten, die Ausbildung. Erzähl mal, wie war das?
Also es ist so gewesen, das war ja in der DDR durchaus so üblich, dass man neben dem Abitur auch einen Beruf gelernt hat. Ursprünglich hieß das mal Abitur mit Beruf und später dann Berufsausbildung mit Abitur. Ich gehöre der Generation an, wo es Berufsausbildung mit Abitur hieß. Also ich habe Abitur im Kalibergbau gemacht. Nicht umsonst heißt der Kalibergbau unter Tagen ja sogenannter Salonbergbau. Nämlich es ist warm, trocken, man läuft überhaupt nicht Gefahr, in den Grubenbauen sich irgendwo anzustoßen. Man muss auch nicht auf Knien irgendwo langrutschen. Das ist sowas wie ein Großbetrieb unter Tage. Als ich das gelernt habe, 1984 bis 1987, war das so organisiert, dass ich immer montags in die Grube Marx Engels, so hieß die damals in Thüringen, eingefahren bin und dort gearbeitet habe. Das war in mehrerlei Hinsicht lebensprägend, so will ich das mal bezeichnen. Nämlich, wenn man im Kalibergbau Abitur gemacht hat, dann hat jeder Lehrling auf seinem gelben Helm einen blauen Punkt gehabt. Das war das Zeichen, dass man Lehrling war. Die Abiturlehrlinge bekamen aber noch auf den blauen Punkt ein A für Abitur gesetzt. Das war jetzt nicht unbedingt vergnügungssteuerpflichtig, weil irgendwie Kumpel ja wussten, das sind unsere zukünftigen Obersteiger, die hier Abitur machen und sowas. Es war schon manchmal ein Knochenjob. Das war damals ja, bis 1990 durften ja unter Tage keine Frauen arbeiten. Das war eine reine Männergesellschaft. Und ich muss sagen, für mich war es dahingehend prägend. Ich habe dort Menschen kennengelernt, die ich vielleicht sonst in meiner anderen beruflichen Laufbahn in der Verwaltung oder sowas nie wieder kennengelernt hätte. Und das hilft mir, glaube ich, heute noch im Umgang mit vielen Menschen. Und ein bisschen bin ich da auch stolz drauf, dass ich eben mein Leben nicht nur in der Verwaltung zugebracht habe, sondern auch was Handfestes. Also ich kann auch so ein Großgerät fahren, wo man mit einem Schlag 10 Tonnen Kalisalz aufnimmt und das in eine Kippstelle bringt. Das würde ich sicherlich heute auch noch hinkriegen.
Das sind ja Riesenmaschinen, die man da immer so sieht. Und so ein Ding könntest du heute noch fahren, ne?
Die könnte ich heute noch fahren. Ich habe mir das vor einigen Jahren mal nach jahrelanger Unterbrechung in Zielitz unter Tage angeguckt. Die Technik ist im Wesentlichen noch dieselbe. Die DDR hat ja mit der Kalisalz Devisen verdient. Und hat sich auch damals schon geleistet, große Teile ihrer Technik aus dem Westen zu kaufen. Technik und Technologie ist schon noch so, wie es das vor nunmehr über 30 Jahren auch schon war.
Da wollte ich gerade mal fragen. Ich durfte mal in Zielitz unten den Tagebau besichtigen. Muss man sich das da ähnlich vorstellen, da bei Friedrich Engels? Das ist ja eine Riesenstadt unter Tage. Ja, das ist ja Wahnsinn.
An der Werra ist das Ganze noch größer als in Zielitz.
Aha, okay.
Da ist das noch größer. Insbesondere sind die Grubenbauer dort noch deutlich höher. Also da gibt es durchaus Grubenbaue, das nennt sich Kuppenabbau, wo durchaus 50, 60 Meter hohe Hohlräume mit Salz abgebaut worden ist. Das muss man sich also noch einen Tick größer vorstellen, als das in Zielitz ist.
Das ist schon schwierig. Also in Zielitz, als wir da unten waren, wurden wir in so einen Jeep verfrachtet und der hat uns erstmal eine Dreiviertelstunde Richtung Westen gefahren. Und also ich habe jetzt gar nicht mehr so die Karte vor Augen, aber ich meine, dass wir da schon in der Grenznähe zu Niedersachsen waren, beziehungsweise darüber hinaus.
Und das war auch in Zeiten der deutschen Teilung, wurde unter Tage durchaus mit Abkommen das hin und her geschoben. Also auch in der DDR fand ein Teil des Kalibergbaus vom Osten aus quasi unter dem Territorium der Bundesrepublik statt. Und teilweise baute auch die Kali- und Salz AG aus dem Westen im DDR-Territorium ab. Es war einfach. Aber die haben da schon höllisch aufgepasst, dass unter Tage keiner in der Lage war, jetzt mal den Marktscheider zu bestechen und dann mal irgendwie 50 Meter vom Kurs abzukommen oder sowas.
Wenn der gerade vorsteht, wenn da zwei Tunnel aufeinander stoßen.
Richtig, da haben die schon aufgepasst, dass es nicht passiert.
Okay, aber was ich gemerkt habe, da, als wir Zielitz besucht haben, ich weiß nicht, ob das früher auch so war, man musste ja unglaublich pünktlich sein und auch unglaublich organisiert, um alles mitzunehmen, was man da unten braucht. Ja. Weil der Fahrstuhl in Zielitz fährt, glaube ich, zweimal am Tag oder dreimal. Also es waren jedenfalls sehr begrenzte Auffahrten und Abfahrten. Und zu spät kommen ist da nicht, glaube ich.
Bergbau vor allem unter Tage bedeutet natürlich eine hohe Disziplin. Alles, was man da zu tun hat, ist groß oder ist gefährlich. Sprengstoff, Großgeräte, große Bänder, Brandgefahren, all diese Dinge. Das heißt, die Menschen, die dort arbeiten, müssen schon sehr diszipliniert sein. Und sowohl damals als auch heute haben Verstöße zu ziemlich drakonischen Sanktionen gesorgt. Also dann waren wir auch da sehr schnell weg vom Fenster. Denn wenn man im Bergbau sich der einen nicht darauf verlassen kann, dass der andere die Vorschriften einhält, wird das ziemlich und sehr schnell gefährlich.
Also jetzt kann ich mir ja vorstellen, wie du zur SPD gekommen bist aus dem Beruf heraus. Das ist
völlig anders. Völlig anderer Zusammenhang.
Okay. Keine Klischees, verdammt.
Nein. Also wie bin ich zur SPD gekommen? Ich bin 1984 Chef einer Verwaltungsgemeinschaft geworden in Teuchern. 1994. Chef einer Verwaltungsgemeinschaft in Teuchern geworden. Und der örtliche Vorsitzende, also die SPD ist in Teuchern traditionell stark. Das war sie und ist sie heute auch noch. Und der örtliche Vorsitzende hat mich schon immer angesprochen. Ich habe mich da ein bisschen geziert, weil ich eigentlich auch ganz gut als parteiloser Spitzenbeamter da ganz gut über die Runden gekommen bin. Und dann kam Regine Hildebrand nach Teuchern. Und nachdem Regine Hildebrand in Teuchern gewesen war, bin ich eingetreten. Das hat mich damals sehr überzeugt, als sie da war. Das ist im Jahr 1997 dann gewesen, oder 98.
Ja, es muss eine faszinierende Person gewesen sein.
Ja, war sie, zweifelsohne.
Aber dann fehlt uns ja jetzt noch ein Stück. Wie bist du vom Bergbau dann in die Verwaltung gekommen? Das ist ja,
ich bin 1987 nach Weißenfels zur NVA eingezogen worden. Also ich stamme ja ursprünglich aus Thüringen. Und wollte eigentlich auch Bergbau studieren. Und dann ausgangs der NVA-Zeit habe ich gedacht, irgendwie jetzt Bergbau, Tiefbau zu studieren, ob das nun das Richtige ist. Ich hatte ja schon einen Studienplatz und so habe ich dann später dann den Weg angetreten und bin in den gehobenen Verwaltungsdienst gegangen, war in Darmstadt und Halle und habe dann nun studiert. Also was völlig Artfremdes. Wobei man sagen muss, von den 15 Leuten, die mit mir zusammen Abitur gemacht haben, ist heute noch einer wirklich untertäglich im Bergbau. Alle, die anderen sind in der ganzen Welt verstreut.
Gibt es die Grube eigentlich noch Friedrich Engels? Oder?
Ja. Kali und Salz hat im Werravier eine große Grube übernommen und die gibt es heute noch. Und vor einigen Jahren, müsst ihr jetzt rekapitulieren, müsste jetzt auch schon 6-7 Jahre wieder her sein, ist das die Grube gewesen, wo es das große Grubenunglück gegeben hat, wo es einen großen CO2-Ausbruch gegeben hat. Aber die ist noch aktiv und hin und wieder verfolgt man mal die Berichterstattung. Da geht es ja auch immer um die Salzeinleitung in die Werra und in die Weser. Das steht unmittelbar in dem Zusammenhang mit den Gruben in Thüringen und in Hessen, die ja nun wirklich beidseitig der hessisch-thüringischen Grenze stehen.
Ich hätte gedacht, du bist des Weines wegen im Burgenlandkreis gelandet.
Nein, auch falsch. Als ich 1987 im November nach Weißenfels zur NVA eingezogen wurde, habe ich gesagt, nee, keinen Tag länger, um Gottes Willen hier. Das war eine so trostlose Stadt, noch dazu im November, die Bäume waren entlaubt. Und ich habe irgendwie nur die vielen Krähen in Erinnerung, die an der Saale auf den Pappeln saßen, wenn man aus dem Bahnhof gekommen ist. Also so, aber so mittlerweile sind nun fast 34 Jahre darüber gegangen.
Ja, dann kann es ja nur die Liebe gewesen sein, oder? Dass man da gelandet ist.
Ja, das Liebe und berufliche Zufälle.
Okay. Ja, was hat dich denn in die Politik, also in die aktive Politik verschlagen?
Also ich bin ja nicht in die SPD eingetreten, um irgendwie da nun unmittelbar daraus da irgendwie so Karriere zu machen oder sowas. Und man hat mich da wirklich angeworben und ich war ja zu dem Zeitpunkt auch schon 30 Jahre alt. Also es ist ja nicht so, als wenn ich da als 16-Jähriger bei den Jusos beigetreten wäre oder so. Man fällt natürlich als junger Beamter, wenn man so in jungen Jahren schon eine Behörde leitet, fällt man natürlich auf, wenn man das halbwegs ordentlich macht. Und so kam dann verhältnismäßig schnell, lief das irgendwie auf mich zu. Der Landrat des Landkreises Weißenfels geht in Pension, macht da vermutlich nicht weiter. Jetzt werden die Karten neu gemischt. Und da hat man eben, und da kam die SPD auch sehr schnell auf mich. Und so lief das irgendwie dann auf mich hinaus. Aber ich bin mit keinerlei Karriereabsichten in die SPD eingetreten oder sowas, um möglichst schnell irgendwie ein Abgeordnetenmandat zu kriegen oder sonst irgendwas. Das kam für mich auch. Das spielte hat keine Relevanz damals für mich gehabt. Und dann ist es mal natürlich so, wenn man einmal eben beispielsweise Landrat ist und das wiederum auch halbwegs ordentlich macht, dann ist der Fokus auch schnell wieder auf einem gerichtet und so läuft das ja häufig im Leben.
Wie lange warst du da Landrat?
Fast 6 Jahre, bis ich dann Staatssekretär wurde.
Und so ein bisschen Parallelen gibt es da ja von Landräten zu dann auch in die Landespolitik. Ja, man hat seinen Kreistag, das ist vielleicht, die Probleme sind alle ein bisschen kleiner, ja, aber...
Ja, es gibt schon gewisse Parallelen, aber nicht umsonst heißt der Satz, über den direkt gewählten Landräten in Sachsen-Anhalt gibt es nur den blauen Himmel.
Ja, es ist eine Besonderheit auch ein bisschen, ja.
Es hat schon alles Vor- und Nachteile. Aber ein Landrat kann sich auch, man sieht das ja in einzelnen Fällen in Sachsen-Anhalt, deutlich mehr erlauben als andere Leute, die in der Politik sind. Und das ist schon, ist etwas anders, als man das aus der Magdeburger Politik vielleicht kennt. Nehmen wir an, in der Landespolitik wäre jemand tätig, der am Himmelfahrtstag besoffen vom Fahrrad fällt.
Sehr ungünstig.
Haben wir ja gehabt. Der würde wahrscheinlich von seiner Partei ziemlich schnell aussortiert werden. Der Fall, auf den ich anspiele, ist anschließend mit einem gigantischen Ergebnis zur Landratswahl wenige Wochen später bestätigt worden. Also,
wahrscheinlich hat er mit seinen Leuten zusammen ein Bier getrunken.
Gab es vielleicht auch Leute, die sagen, das ist einer von uns, ich weiß es nicht. Aber da unterscheidet sich dann doch der Bereich schon sehr deutlich von Landes- oder Bundespolitik.
Und in der Magdeburger Politik habe ich gelesen, du bist jetzt der parlamentarische Staatssekretär?
Nee, parlamentarische Geschäftsführer.
Parlamentarische Geschäftsführer eurer Fraktion. Was machst du da den ganzen Tag?
Erstmal bin ich ja deswegen trotzdem Abgeordneter.
Ja.
Zweitens bin ich als parlamentarischer Geschäftsführer der Chef der Mitarbeiter der Fraktion, Referenten, Sekretärin und was es da sonst noch alles gibt, Pressesprecher. Also bin mit der inneren Organisation befasst. Dann hat man natürlich auch in Anführungsstrichen für Disziplin zu sorgen, was die Leute zur Sitzung sind, dass Vertretungen organisiert werden etc. Und dann ist man natürlich die entscheidende Stelle, die mit den anderen Fraktionen die Abläufe im Parlament klären muss. Typischer Fall, letztes Jahr, als wir die Parlamentsreform ausgehandelt haben, die ja eigentlich weniger eine Parlaments-, sondern vielmehr eine Verfassungsreform war, das haben die im Wesentlichen ja die parlamentarischen Geschäftsführer abgewickelt. Unsere Chefs, also die Vorsitzenden, haben das im Nachhinein ja nur noch abgesegnet.
Ist schwierig, die SPD zusammenzuhalten da, oder?
Nein, überhaupt nicht. Also das muss man sagen, das ist schon eine Besonderheit in den letzten 5 Jahren gewesen, nicht nur für die SPD, sondern auch im Vergleich zu anderen Fraktionen. In den letzten 5 Jahren wird man nicht ein einziges Mal irgendwas gelesen haben über Streit in der Fraktion, der in der Zeitung stand oder sonst irgendwas. Ja. Hat es einfach nicht gegeben und das kann man nicht allein mit Druck, könnte man nicht allein mit Druck sicherstellen, sondern da muss man die Leute alle irgendwie mitnehmen. Das spricht, glaube ich, für unsere Fraktion in den letzten 5 Jahren. Es war ja auch bei uns nicht immer so.
Ja, habt ihr bei der letzten Landtagswahl auch ganz schön Federn gelassen, ja? Und,
gerade das wäre ja.
Wollte ich sagen, das bringt einen ja auch ein bisschen zur Besinnung,
gewesen, oder? Dass die alten Gefechte weiter gefochten wären, aber das ist trotzdem nicht so gewesen.
Ja, es kann ja auch manchmal dazu führen, dass man so ein bisschen wieder geerdet wird, ja, und dann vielleicht wieder versucht, sich zu stabilisieren. Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, war es eigentlich Zufall, dass du in der SPD gelandet bist. Also wenn da unten die CDU stark gewesen wäre und Edmund Stoiber gekommen wäre, nee, Spaß, also jetzt ist es eine ganz andere politische Richtung, aber war es ein Zufall oder war es auch eine Überzeugung?
Also ich bin wegen anderen Personen eingetreten. Also ich wäre wahrscheinlich in gar keine Partei eingetreten. Ich weiß natürlich, dass das ist nun auch schon wieder 20 Jahre her, in der Weißenfelser CDU darüber diskutiert gewesen worden wäre. Deswegen sind wir eigentlich zu dem Typen nicht hingegangen, das hat es damals auch gegeben. Ja. Aber zu einem Zeitpunkt muss ich auch sagen, als ich in die SPD eingetreten bin, wäre was anderes sowieso nicht in Frage gekommen. Das war ja auch, wer sich erinnern kann, so die 97, 98, die Kohl muss wegstimmung. Vermute mal, Leute, die aus Überzeugung 1997 oder 98 in die CDU eingetreten sind, deutschlandweit, die wird man sicherlich mit der Lupe suchen müssen.
Ja, okay, keine Ahnung, haben wir jetzt keine Zahlen, aber ich kann das gut nachvollziehen. Und Es ist ja bestimmt auch schwierig, wenn man quasi so eine Biografie hat, dass man halt gelernt hat, dass eine Partei das gesamte Staatswesen bestimmt. Dann hat man sich wahrscheinlich nach der Wende auch schwer getan, irgendwo sich wieder an Parteien anzubinden, oder?
Ich glaube, das ist ja heute noch ein Problem. Also ich bin ja nie Mitglied einer Partei vorher gewesen, weder vor 1990 noch danach. Aber ich kenne eine Reihe von Fällen von früheren SED-Mitgliedern, die für die SPD nachher Kommunalpolitik gemacht haben, aber nie SPD-Mitglied geworden sind, obwohl sie für uns Bürgermeister sind, Ortsbürgermeister waren oder sind, Gemeinderatsmitglieder über viele Wahlperioden von uns sind und trotzdem gesagt haben, ich bin einmal Mitglied einer Partei gewesen und ich habe mir vorgenommen, das nie wieder zu machen. Das sind Leute gewesen, mit denen ich da selbst gesprochen habe. Da habe ich gesagt, du bist jetzt so lange dabei, warum jetzt nicht eintreten und. Mhm. Aber irgendwann lässt man das auch. Aber es gibt durchaus auch Fälle, das sind wenige, aber durchaus auch Fälle, wo dann vor Jahren Leute kamen, die ich dann schon jahrelang nicht mehr gefragt habe. Weil irgendwann, wenn man jemanden dreimal gefragt hat und der einem jedes Mal gesagt hat, ich mache hier mit, alles super, aber ich war mal SED-Mitglied und ich habe mir vorgenommen, nie wieder in eine Partei einzutreten, dann nerv ich den nicht weiter. Was soll das? Aber gab es dann auch welche, die kamen dann plötzlich von alleine. Also sowas, solche Fälle hat es auch gegeben. Es gibt ja, also ich bin durchaus der Meinung, man hätte nach 1990 hat die SPD einen zu harten Kurs gegenüber ehemaligen SED-Mitgliedern betrieben, die ja teilweise so ein bisschen vor ein Inquisitionsgericht da geholt worden sind, bevor sie aufgenommen wird. Aber aus welchem Grunde soll sich jemand einer solchen Inquisition im Jahr 1994 stellen oder sowas, weil er mal SED-Mitglied war und die SPD ihn aufnehmen will oder nicht? Da hat man sicherlich manches sich vertan. Es gab natürlich auch nicht ganz unberechtigte Ängste, gerade im ländlichen Raum. Also hier im Burgenlandkreis, im Raum Nebra, da hatte ja 1989, 90 mal kurzerhand Teile der SED-Kreisleitung versucht, einen SPD-Kreisverband aufzumachen, also quasi,
okay.
um zu flacken. Aus diesem Grunde waren dann auch einige SPDler dort immer sehr misstrauisch in dieser Beziehung. Also sowas hat es auch gegeben. Das wäre sicherlich in einer Großstadt wie in Magdeburg oder Halle unvorstellbar gewesen. Aber wenn sich plötzlich dort 10 oder 20 Leute in Nebra gefunden hätten, hätten so ein Ding durchgezogen. Diese Befürchtung gab es da immer.
Hättest du dich, glaube ich, auch schwer gegen wehren können als Partei. Da hättest du auch, wenn die jetzt einfach mal...
Naja, das war... Ich kenne das ja nur vom Erzählen, wie das da 89, 90 da in Nebra gewesen sein soll. Das kommt im Übrigen dann immer als Beispiel, wenn ich meine Auffassung vertrete, dass man in der Mitte der 90er Jahre zu abweisend gegenüber ehemaligen SED-Mitgliedern gewesen ist.
Also das ist ja tatsächlich auch eine Sache, die ich an der Demokratie wirklich liebe. Also man kann heute in einer Partei sein und muss nicht mit jeder Meinung, die in dieser Partei vertreten ist, übereinstimmen. Ja. Das war ja zu DDR-Zeiten durchaus anders.
Ja.
Da war die Parteilinie ja Gesetz und alles andere, was da links und rechts passierte, war eben nicht staatstragend. Und heute ist es ja durchaus sinnvoll, auch Strömungen in den Parteien aufzufangen, Diskussionen dort anzustoßen. Da habt ihr ja in der SPD ja auch einige davon, ja. Ich habe jetzt so im Hinterkopf diese Abgrenzung zur Linken, die du ja jetzt eben erwähnt hattest, dass man über Jahre hinweg das ziemlich extrem betrieben hat. Und jetzt sehe ich ja so Tendenzen, dass die SPD ziemlich nach links rückt. Oder ist das bloß so eine Außenwahrnehmung? Also jetzt mit den neuen Parteivorsitzenden bei euch, Saskia Esken, die ja doch eine ziemlich linke Politik vertritt.
Also wenn ich mal dieses Links-Mitte-Schema nehme, ob man das überhaupt vernehmen kann. Also Beispiel, Ihr Co-Vorsitzender Walter Borjans, der war mir bis zu der Frage, wird er Parteivorsitzender, nie irgendwie als Parteilinker, um die Begrifflichkeit zu verwenden, aufgefallen. Also unter dem Gesichtspunkt, betreibt der linke Politik oder sowas, ist der mir allenfalls präsent gewesen unter der Überschrift, er hat die Steuer-CDs in Liechtenstein aufgekauft. Oder
würde ich sagen, der war ja Finanzminister, ja.
Ja, aber der ist jetzt nicht in besonderer Weise, dass der da vergleichbare Inhalte wie vielleicht Saskia Esken, die vertritt, dort aufgefallen. Also ich glaube, natürlich in diesem Schemata zu verordnen, ist ein Kandidatenpaar Scholz, Geiwitz, anders einzuordnen als Sesken Novabo, das ist klar. Aber ob es wirklich einen Linksruck gegeben hat, das...
Ja, so ist ja gefühlt von außen. Man sieht das so, man sieht bestimmte Äußerungen, die da fallen. Oder das sind ja die dann auch durch die Presse transportiert werden, ganz klar.
Ja, aber da muss man sehen, dass nach dem Weggang von Jens Bullerjahn als Finanzminister 2016 die SPD auch nach außen deutlich andere Akzente setzt in Bezug auf Lehrer, Polizisten oder Ähnliches.
Ja.
Das ist ja nicht auch zwingend ein Linksruck oder sowas, aber wenn man das in diesen Schemata, wäre das dann auch ein Linksruck. Das hat, glaube ich, viele Facetten. Und es gibt natürlich Dinge, wo vor 10, vor 15 Jahren, vor 20 Jahren allenfalls Linke damit pausieren gegangen wären. Also typischerweise Mindestlohn. Das war ja selbst, also kann ich mich noch erinnern, im Jahr 2005 liefen die Gewerkschaftsvorsitzenden, mal abgesehen von Verdi, alle Sturm gegen einen gesetzlichen Mindestlohn. Das sind ja alles, und der ganz große Teil der Chefs der Gewerkschaften sind ja SPD-Mitglieder. Ich bin selbst in einer Beratung gewesen, wo die Müntefering für den Mindestlohn dort den Kopf gewaschen haben, bis auf Verdi. Aber alle anderen waren da andere Auffassung. Und heute würde niemand mehr behaupten, dass jemand, der für einen gesetzlichen Mindestlohn ist, nun irgendwie ein besonders Parteilinker wäre oder sowas. Also es gibt da sicherlich bestimmte Dinge,
Maßstäbe
gewandelt haben.
Hängt davon ab, wie hoch du den forderst wahrscheinlich.
Es ging ja damals auch überhaupt um das Konstrukt eines gesetzlichen Mindestlohnes. Ne?
Ja, da wollten sich ja die Gewerkschaften auch lange, lange haben die sich gegen gewehrt, sich da reinreden zu lassen in ihre Tarifautonomie. Ja, das war ja irgendwie.
Insbesondere die IG Metall und die
IG
und andere. Ich meine, die IG Metall West, Ost mag noch was anderes sein, aber die IG Metall West und schon gar nicht, und die IG BCE deutschlandweit, für die hat das über, die haben natürlich abgewogen, haben die gesagt, wir setzen ins Verhältnis das vermeintliche Aushöhlen der Tarifautonomie, das für die IG Metall oder für die IG BCE sagen wir, ein ganz erfolgreiches Instrument ist. Ich bin selbst IG BCE-Mitglied und es gibt im IG BCE-Bereich Unternehmen, da gibt es einen Organisationsgrad 95%. Wie es aktuell ist, aber es gab Zeiten, beispielsweise bei Kali und Salz in Zielitz, da war selbst der Bergwerksdirektor IG BCE-Mitglied. Für die ist das natürlich, da ist die IG BCE eine Macht. Das ist natürlich bei Verdi wieder eine andere Geschichte. Ich weiß nicht, wie groß der Organisationsgrad bei Bankangestellten oder bei Reinigungskräften ist, aber der wird wahrscheinlich zwischen 10 und 15% liegen oder irgend sowas in dieser Preisklasse.
Naja, also das sind ja auch andere Probleme, wobei die Gewerkschaften ja in den letzten Jahren alle Federn gelassen haben, oder? Also so, wenn man so die öffentlichen Zahlen anschaut.
Nee? Nein.
Okay.
Der ist jedenfalls die Gewerkschaften, wo ich mich ein bisschen auskenne, auch im Osten, die haben eine echte Trendumkehr hingekriegt. Also nur mal zwei, also bei der IG BCE weiß ich es nun, weil ich selbst Mitglied bin. Da hat es nochmal ein deutliches, die hatten zwischendurch mal einen Hänger, weil zum Organisationsbereich hier in Sachsen-Anhalt oder in unserem mitteldeutschen Bereich, weil es in dem Organisationsbereich der IG BCE, da gehört auch die Solarindustrie dazu. Und als damals am Ende, ich glaube, 20.000 Arbeitsplätze im Solar Valley dort vor die Hunde gegangen sind. Da sind natürlich dann auch die Mitglieder in alle Winde verstreut worden und sind dann auch häufig ausgetreten. Das hat sich mittlerweile völlig gewandelt. Also in der Chemie und sowas gehört es mittlerweile selbst in Unternehmen, wo es früher einen geringen Organisationsgrad war, heute zu guten Ton, dass die Lehrlinge in die IG BCE eintreten oder sowas. Also das ist ein bisschen anders. Aber es gibt natürlich Bereiche, die weiterhin große Probleme haben. Aber ich habe es hier in Weißenfels erlebt. Da ist ja nun die mitteldeutsche Erfrischungsgetränke, jetzt Schwarzproduktion, also Lidl und Schwarz, ehemals Leislinger. Die haben ja, da hat die NGG richtig Druck gemacht in Bezug auf die Lohnmauer Ost-West-Einbrechen. Das sind denen natürlich die Mitglieder zugeströmt. Die haben auch, was ja vor 10 Jahren unvorstellbar gewesen wäre, die haben auch letztes Jahr im Sommer gestreikt. Also aber wenn plötzlich im Sommer dann in Lidl und Kaufland Gefahr laufen, dass in ihren Märkten kein Mineralwasser und kein Cola stehen, dann kann natürlich eine starke Gewerkschaft auch den Hebel an der richtigen Stelle ansetzen. Und plötzlich gab es einen Tarifvertrag, wo jetzt, ich glaube, in 2 Jahren insgesamt die Lohnunterschiede zwischen Ost und West komplett weg sind.
Also ich kenne es ja gewerkschaftsmäßig vom BDK bei uns. Also wir hatten ja tatsächlich auch viele Jahre einen Rückgang und haben jetzt, das hängt natürlich damit zusammen, dass die Einstellungszahlen bei der Polizei erhöht worden sind. Seitdem haben wir auch wieder einen immensen Aufwachs. Also wir haben uns als Landesverband da fast verdoppelt. Und ich weiß das auch von den anderen, von unseren Mitbewerbern, dass die auch also gute Zuwächse hatten, was das Personal betraf. Das ist aber tatsächlich erst so eine Entwicklung der letzten Jahre, der letzten 3 Jahre. Also das ist ja dann Verwaltungsbereich. In der Industrie hatte ich eigentlich so Zahlen im Hinterkopf. Ich habe da mal einen Artikel gelesen, dass weil eben bestimmte Industriebereiche sich zergliedert haben, dass es da rückläufig war.
Also in bestimmten Bereichen, klar, gerade alle diese Organisationsbereiche von Verdi sind und sowas, die haben natürlich Probleme. Den einen geht's, die dort sind, im öffentlichen Dienst, denen geht's so gut, die sagen, warum sollst du in die Gewerkschaft eintreten? Ja. Das Geld Die Tariferhöhung kriegst du trotzdem. Und dann die vielen anderen Dinge, da ist einfach der Organisationsgrad und die Verwurzelung viel zu gering. Ich meine, so dieses Privileg, wir rekrutieren unseren Gewerkschaftsnachwuchs dadurch, dass wir nach Aschersleben fahren und uns vorstellen. Das haben ja andere Berufsgruppen so nicht.
Also, ja, das stimmt.
Da haben die Polizeigewerkschaften ja eigentlich nur noch die Frage, wer greift sich denn den Anwärter und nicht, gibt es überhaupt einen Organisationsgrad?
Ja,
da haben die Polizeigewerkschaften sicherlich einen gewissen Wettbewerbsvorteil, weil man einfacher an die Leute rankommt.
Wobei ich sage, der Dienstherr profitiert ja auch davon, dass wir die Leute dann entsprechend auch betreuen. Also Gewerkschaften, Berufsverbände haben ja auch durchaus Vorteile, muss man auch sagen,
ja.
für das Gemeinwesen. Also das ist ja nicht umsonst, haben die so einen Verfassungsstand, wie sie den bei uns haben. Ja, das ist schon so. Aber wir sind ja schon beim Thema Polizei. Entschuldigung, du hast. Da wollte ich eigentlich auch gerne hin und zur Landespolitik. Du warst ja über anderthalb Legislaturen, ja? Legislatur.
Fünf Jahre
als Staatssekretär im Innenministerium. Das war ja auch noch eine Zeit, die so von Abbau tatsächlich noch geprägt war. Ja, Personalentwicklungskonzept, sage ich mal, damals. Und es war aber, wenn ich mich recht entsinne, ja damals auch immer Thema der SPD, die Polizei quasi in die Fläche zu bringen. So diese Polizeistationen, kleine Dienststellen etc. Wäre das heute immer noch deine Agenda? Also du bist ja der innenpolitische Sprecher der SPD nach wie vor. Ja, weiß ich nicht, eine neue Wahl kommt, die Karten werden neu gemischt, keine Ahnung, vielleicht landet die SPD. Vielleicht landet die SPD ja im ja, das ist ja gar nicht so abwegig durchaus. Was wäre deine Agenda heute für die Polizei?
Also ich bin ein strikter Gegner, ständig neue Strukturreformen durchzuführen. Muss man vielleicht vorweg sagen. Dass ich den ein oder anderen Strukturveränderungen in den letzten 10 Jahren für falsch halte, heißt nicht, dass ich sie jetzt auf Biegen und Brechen zurückdrehen würde. Ich habe nun in meinem Leben schon eine Reihe von großen Organisationen umbauen müssen. Und daher weiß ich, dass es für viele, die dort arbeiten, ein Wert an sich ist, mit der 90% besten Lösung beständig zu arbeiten, als auf der dauerhaften Suche nach der 100%ig besten Lösung zu sein. Man hat ja manchmal den Eindruck, dass es Leute gibt, die eigentlich nur dann glücklich sind, wenn sie den Laden ständig in ihren Einzelteile zerlegen sollen und dann Lego-mäßig dann wieder neu zusammensetzen. Da habe ich eine völlig andere Einstellung dazu, weil man sagt, okay, jetzt haben wir eine Struktur, jetzt lassen wir die aber auch mal in Ruhe meine ich jetzt nicht faulenzen, aber in einer gewissen Beständigkeit arbeiten. Aber das ist meine persönliche Erfahrung einfach, auf der ich da aufbaue und nicht irgendwie das nach bunten Folien oder Organigrammen abhandeln würde. Da sehe ich zurzeit in unserer Polizeistruktur ein entscheidendes Problem, das sind die Streifenbereiche.
Das sind ja diese Kornkreise, ja,
für die sogenannten nicht Kornkreise.
Warte mal ganz kurz für die
ja, für
die
mich
kennen,
für mich, ja,
für also, Thomas.
Für mich als
also
Insider.
Es wurde, jetzt muss ich, wann war das?
2016, 12, genau. 15 zu 16.
Also für mich sind 2000, Kornkreise das, was du aus dem Eil siehst, aus dem
von ganz weit. Ist auch gar nicht so abwegig, genau. Also es gibt in Sachsen-Anhalt wurde die Karte von Sachsen-Anhalt, da wurden halt tatsächlich Kreise aufgelegt. Die sind natürlich bestimmten Revieren zugeordnet. Diese Kreise entsprechen dann Revierbereichen und diese jeweiligen Kornkreise, so wurden sie damals auch benannt, in denen soll ein Streifenwagen zuständig sein. Also jeder Kornkreis soll mit einem Streifenwagen besetzt werden und es gibt dann entsprechende Überschneidungen, gerade in den Großstädten. Und in diesen Überschneidungen sind natürlich dann mehrere Streifenwagen zuständig. Das ist in der Theorie, klingt das ganz gut. In der Praxis hat das natürlich seine Tücken.
Also ich will da jetzt nicht jubilieren, aber es ist natürlich genau das eingetreten, was ich vor 5 Jahren dazu oder vor 6 Jahren dazu prognostiziert habe. Diese Kornkreise kann man zeichnen, wenn man Rettungsdienst beispielsweise plant. Nämlich, wenn es allein darum geht, dass ich beim Rettungsdienst innerhalb von 12 Minuten an einem denkbaren Einsatzort an einer öffentlichen Straße ankomme. Reine Weg-Zeit-Beziehung. So funktioniert aber Polizeiarbeit nicht, sondern eigentlich die ideale Polizeiarbeit wäre ja, ein Streifenwagen ist unterwegs und fährt Streife. Wirklich Streife, ohne einen Auftrag zu haben. Und dann kommt ein Auftrag rein und dann heißt es, gib ihn zum Einsatzort. Das entspricht aber eben nicht der Praxis in dem Mangel in unserem Land. Und dass das System so nicht funktioniert aktuell, das kann man sehen. Es gibt ja eine sogenannte durchschnittliche Interventionszeit. Das ist die Zeit, wo im Durchschnitt ein Blaulichteinsatz realisiert wird. Und wenn die geringste durchschnittliche Interventionszeit aller Polizeireviere Sachsen-Anhalts der Altmarkkreis Salzwedel hat und die höchsten Interventionszeiten Halle und Magdeburg haben im Durchschnitt. Oder auch Saalekreis, Burgenlandkreis. Also da, wo es viel dichter besiedelt ist und die Wegzeitbedingungen eigentlich ungünstiger sein müssen, kann man sehen, dass man nicht einfach mit dem Zirkel Polizeiarbeit planen kann. Das ist sehr schön für die Leute, für das Revier in Salzwedel, nämlich weil das dann noch funktioniert. Die fahren zwischen Klötze und Garnelegen Streife und dann passiert, was dort selten genug der Fall ist, tatsächlich was. Und da wird das Sondersignal eingeschaltet und dann rauscht man dorthin und hat natürlich da traumhafte Zeiten. Die Leute sind glücklich, dass die Polizei schnell da war und so weiter. In den verdichteten Bereichen ist es aber so, dass häufig ein Funkwagen in einem Einsatz gebunden ist, dort rausgelöst wird, um dann zum nächsten zu fahren. Und dass eigentlich in bestimmten höher belasteten Revieren nur noch überhaupt keine klassische Streifenfahrt mehr gemacht wird, sondern man auch von Auftrag zu Auftrag fährt.
Ja, und die Zwischenzeit mit Schreiben verbringt.
Zum nächsten hinfahren kann, wenn ich vorher den einen Auftrag beendet habe oder abgebrochen habe. Nur die Uhr für den nächsten, die läuft ja dann schon. Und wenn man die Streifenbereiche noch zu einem Erfolg führen will, muss man die Streifenbereiche stärker belastungsorientiert dort machen. Denn wenn man jetzt mal sieht, der Streifenbereich Halle, der hat bereits dann statistisch, so wie das Innenministerium die Statistik führt, der hat bereits dann eine 100%ige Abdeckung im Jahr 2020 gehabt, wenn zu jedem Zeitpunkt zwischen 1. Januar und 31.12. 24 Uhr es mindestens einen Funkwagen in Halle gegeben hat. Das werden sie wohl hinkriegen.
Das reicht aber häufig nicht. Ne?
Die Lebenserfahrung lehrt, dass das nicht reicht. Und wir Streifenbereiche wie Nebra haben. Und der Streifenbereich Nebra, der beginnt westlich von Naumburg und führt dann quasi bis kurz vor Kyffhäuser, wo in etwa 40% des Jahresverlaufs überhaupt kein Funkwagen da ist. Insofern ist das Thema Streifenbereich, und darauf will ich hinaus, ich glaube, das ist der Schwerpunkt in den nächsten Jahren, wenn es um die Frage, wo müssen wir bei Polizeistruktur nacharbeiten, ist die Frage der Streifenbereiche.
Ich kann mich an ein ähnliches Gespräch mit Holger Stahlknecht erinnern, bevor er Minister war. Und da hat er tatsächlich auch eine ähnliche Antwort gegeben. Also Polizeistrukturreform, ganz schrecklich, will er nicht. Deshalb hieß die erste Polizeistrukturreform in seiner Amtszeit, da warst du, glaube ich, Staatssekretär, ja. Organisationsfortentwicklung und nicht UFE. Nee, das war
falsch. Nein. Die Polizeistrukturreform 2007 hieß Polizeistrukturreform. Und die Organisationsfortentwicklung in 2014, 15 dann hieß nur deswegen so, weil er kein Gesetz durchgekriegt hat für eine Polizeistrukturreform. Eigentlich war ja das die Idee, diese PI-Geschichte damals schon zu machen mit den Kornkreisen. Während man für die PI damals eine Änderung des SOGs benötigt hätte, hat man für die Kornkreise keine benötigt. Und deswegen hieß das dann tatsächlich Organisationsfortentwicklung. Aber das war es 14, 15 dann.
Ich habe ja tatsächlich mit der Wende meinen Polizeidienst begonnen, also 89 im Herbst begonnen mit der Ausbildung und dann ab 90 als Polizeibeamter dann in Magdeburg tätig. Und habe seitdem eigentlich eine kontinuierliche Polizeireform erlebt, so in der Landespolizei. Also eigentlich bis...
Also wenn ich dich da unterbrechen darf, deswegen
bis heute.
Bei der Bundeswehr längst nicht mehr Strukturreform, sondern Transformationsprozess.
Ja, okay, also den haben wir natürlich dauerhaft. Und ich will auch gar nicht in Abrede stehen, dass das notwendig ist. Man muss ja eine Polizei immer oder eine solche Organisation immer den Erfordernissen anpassen. Wir hatten zum Beispiel 1990 auch noch keine IT. Wir hatten das ganze Thema Terrorismus war nicht so aufgestellt wie heute. Das muss sich ja widerspiegeln. Aber was ich sagen wollte, die eigentlich 30 Jahre waren geprägt von Personalabbau, was ja auch diverse Einschnitte mit sich gebracht haben. Und das war ja zum langen Zeitraum eine Mängelverwaltung. Das ist ja seit 2016 umgedreht worden jetzt wieder und wir bauen das Personal jetzt wieder auf. Wie sieht das die SPD? Das würde mich jetzt wirklich mal interessieren. Ist man da bei dem Personalabbau, also will man das weitermachen oder ist man da mittlerweile auf einen anderen Punkt gekommen?
Also wir sind ja lange davon weg. Deswegen haben wir ja auch in 2016 die Vereinbarung getroffen, wie wir sie getroffen haben.
Die Koalition hat, ja, muss man ja sagen.
Von 6.300 ist ja nicht ganz erreicht worden. Wir liegen ja da leicht drunter. Die Gründe sind sehr vielfältigster Natur, aber es ist nahezu erreicht worden, um mal die Begrifflichkeit des amtierenden Innenministers aufzugreifen. Also von dem Pfad des Abbaus sind wir ja lange weg. In den nächsten Jahren kommen ja dann auch irgendwann Jahrgänge, die nicht mehr so groß sind, die Pensionierungsjahrgänge. Das heißt, ich halte es für sehr realistisch, dass man die Zielzahl 7.000 auch hinbekommt. Eigentlich hätte man dazu dieses Jahr im Herbst schon deutlich draufsatteln müssen. Denn das wird schon schwierig bis 2026.
Mit den Einstellungen jetzt meinst du
ja. Ja, auf ja. 7.000 zu kommen. Aber das ist aus meiner Sicht erreichbar. Und ich meine, die Fachhochschule hat ja nun mittlerweile auch Erfahrung damit, mit hohen Anwärterzahlen irgendwie durchzukommen. Ich persönlich bin auch der Auffassung, dass wir in dem Zusammenhang auch deutlich stärker wieder in den alten mittleren Dienst gehen, weil ich bin ein großer Anhänger des mittleren Dienstes, weil ich sage, es gibt auch in Jahrzehnten noch genügend Aufgaben bei der Polizei, wo man weder Abitur zwingend abgelegt haben muss, noch 3 Jahre an der Fachhochschule studiert haben muss. Also ich sage mal so, das klassische Polizeihandwerk. Und wenn man sich in der Fläche mit erfahrenen Beamten unterhält, wohlgemerkt aus dem alten GD unterhält, da kommt sehr schnell, häufig sind die jungen oder sind die Meister lebenspraktisch besser als die jungen Kommissare.
Ja.
Und obwohl mein eigener Sohn Polizeikommissar ist. Deswegen glaube ich auch, dass man dann in dem Zusammenhang einen deutlich größeren Schluck auch wieder in der Laufbahngruppe 1 nehmen sollte. Allerdings auch mit der Perspektive, dass die guten und ich sage jetzt mal so auch motivierten und ehrgeizigen Beamten auch leichter durchlässig in die Laufbahngruppe 2 nachher wechseln können. Das ist so mein Idealbild.
Das ist ja oftmals eine Geldfrage, ja, gerade im mittleren Dienst. Die Kollegen im mittleren Dienst bei uns oder im ehemals mittleren Dienst, ja. Jetzt Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt, das sind ja Kollegen, die mit einer A8 bezahlt werden und dafür dann bei Castro-Transporten, bei Demonstrationen, bei Fußball einsetzen, tatsächlich da den Kopf hinhalten und diese Forderung nach einer zweigeteilten Laufbahn war natürlich auch der Anspruch an die Tätigkeit, die immer höher wurde. Also Thomas ja, aber, wird das bestätigen können, was in den Gerichtssälen heute von so einem Polizeibeamten verlangt wird. Und auf der anderen Seite natürlich auch die Gefahrenlage, die sich da verändert hat. Also es war ja durchaus auch eine Frage, wie bezahle ich? Also wenn der mittlere Dienst anständig bezahlt wird, dann ist es ja dann nur eine Frage der Ausbildung und
genau
der
das,
Fortbildung.
Genau das ist der Punkt. Nur wenn man auch bei der Forderung, das ist ja eine ziemlich einhellige Forderung der Gewerkschaften auch immer gewesen, wenn man genau dahinter guckt, das zentrale Motiv für die zweigeteilte Laufbahn ist, dass der Polizist mehr Geld nach Hause tragen kann.
Aus gewerkschaftlicher Sicht muss ich jetzt Jein sagen, ja, aber ich sehe es ähnlich. Aber
ja. Man muss es ja zu Ende denken. Und ich bin der festen Überzeugung, dass es nicht richtig wäre, dass wir in einer absehbaren Zahl von Jahren eine reine Abiturientenpolizei haben. Denn wenn man die Zugangsmöglichkeiten zum Polizeidienst dann streng nimmt, heißt es, nur noch Abiturienten können sich in Aschersleben bewerben. Für alle anderen ist das zu. Und andere Länder sehen das auch anders. Also ich hatte ja schon erwähnt, mein eigener Junior ist ja Polizist, allerdings in Thüringen. Und die haben in dem Jahrgang, in dem er war, im Verhältnis 1:5 eingestellt. Also in seinem Jahrgang waren sie 25 Kommissaranwärter, 125 im mittleren Dienst. Also völlig anders als bei uns. Das hat aber auch zur Folge gehabt, dass er vor 3 Jahren als junger Kommissar sofort Führungsverantwortung bekommen hat. Und heute agiert er als Zugführer und ist damit der Chef von 30 Leuten dort. Also das muss man auch mal sehen. Das wäre bei uns nicht machbar. Und wenn sein eigener Vorgesetzter immer mal den Spaß macht, wenn aus Sachsen-Anhalt die Bereitschaftspolizei nach Thüringen zum Fußball kommt und sagt, jetzt kommt wieder die Studierpolizei.
Das Problem, und da gebe ich dir an der Stelle tatsächlich recht, das Problem, was damit einhergeht, ist, dass die persönliche Entwicklung, also die Karrieren, die persönlichen Karrieren in der Polizei dadurch ziemlich abgewürgt werden, also,
ja.
in großen Teilen.
Wir werden in ein paar Jahren Massen von gefrusteten Oberkommissaren auf Sprungwagen sitzen haben.
Absolut, das haben wir jetzt schon zum Teil. Und wir haben ja jetzt schon als Land, das hängt jetzt noch ein bisschen mit ein paar anderen Sachen zusammen, Beförderungsstau etc., haben wir tatsächlich die Situation, dass wir erstmals so in der Geschichte, glaube ich, auch des Landes Kommissare, also Leute im Eingangsamt nach Hause schicken, was ja eine sehr traurige Entwicklung ist. Ich meine, das wurde in den letzten Jahren gegengesteuert. Aber ich wollte nochmal auf das andere Thema zurückkommen, Ausbildung. Wir haben da ja auch ein bisschen herausgearbeitet, dass in den Gerichtssälen tatsächlich die Anforderungen immer höher werden. Also früher stand dort ein Polizeibeamter und hat gesagt, jawohl, der ist bei Rot über die Ampel gefahren. Das reicht heute nicht mehr. Die Sicherung von Spuren hat ja immer einen höheren Stellenwert ein, auch in der Polizei. Da hat sich ja Europa auch organisiert und hat entsprechende Vorgaben gemacht, die irgendwann auch in unseren Gerichtssälen zum Standard werden müssen. Also, dass ich eine bestimmte Qualität habe der Spurensicherung und dann auch Dokumentation bis in den Gerichtssaal hinein eben. Da sind wir in der Landespolizei. Also wir haben bestimmte Bereiche, wo das funktioniert. Aber ich glaube, da haben wir noch ganz schöne Aufgaben zu bewältigen. Also
Habt ihr eigentlich schon diese Videovernehmungstechnik, die jetzt immer mehr eine Rolle spielt? Wie seid ihr da eigentlich ausgestattet? Das frage ich mich jedes Mal, wenn ich so die Gesetze lese, was alles so gehen soll demnächst. Also alles wird aufgezeichnet und alles haben wir dann irgendwie digital und können das vorspielen. Da frage ich mich dann jedes Mal, naja, du brauchst ja dann auch, du brauchst die Technik. Und du brauchst doch die Leute, die das können, ja. So,
da gebe ich mal als arbeitender Polizist an den Politiker weiter, der das auch beantworten kann und darf. Ich darf das zum Beispiel ja so nicht beantworten.
Aber ich müsste zu viel vom Hörensagen jetzt sagen. Also ich.
Natürlich gibt es diese Videotechnik in der Polizei, die steht auch zur Verfügung. Aber das ist ja auch noch nicht sehr alt, das Gesetz mit der Videovernehmung, dass das eingeführt wurde. Das heißt, auch da muss man halt peu à peu alle Strukturen dann entsprechend schaffen dafür. Das ist ja eine Frage von Ressourcen, die bereitgestellt werden müssen. Und in der Polizei kämpft man tatsächlich um viele Ressourcen. Das ist, weil es ja auch alles sehr teuer ist. Ich weiß auch nicht, woran das immer liegt. Wenn du dir privat ein Auto kaufst beispielsweise, dann gehst du zu deinem Händler und wirst wahrscheinlich mit dem auch noch ein bisschen aushandeln, wo er dir Rabatte geben kann. Bei der Polizei läuft das irgendwie andersrum. Da gehe ich wahrscheinlich zum Händler, also so gefühlt jetzt, also ohne das zu wissen, und verhandle mit dem und frage ihn, wo er noch was drauflegen kann. Also da hat man manchmal den Eindruck, dass die Beschaffung da noch ein bisschen verbessert werden könnte.
Das ist natürlich ein sehr vielgestaltiges Thema. Ich glaube, auf der einen Seite sagt man, viele Praktiker einbeziehen beispielsweise. Und auf der anderen Seite ist natürlich diese Gefahr dann, dass jedes Stück ein Original ist. Noch viel ausgeprägter als bei Fahrzeugen und Technik der Polizei ist das bei Feuerwehren. Bei Löschfahrzeugen kann man ja sagen, ist quasi jedes Fahrzeug ein Original. Und das macht es ja so teuer, weil ganz spezifische Anforderungen gestellt werden und man dann plötzlich wieder Kompromisse macht. Typischer Fall, dass bestimmte Fahrzeuge eigentlich bei der Polizei gar nicht mehr geeignet sind, weil, ich sag's mal etwas flapsig, weil man den ganzen Krempel nicht mehr im Kofferraum kriegt.
Weil das auch immer mehr geworden ist im Laufe der
Jahre. Weil das immer mehr geworden ist, wenn man jetzt mal ein Beispiel nehmen würde, man würde jetzt mal den Funkwagen 2000 neben den Funkwagen 2021 stellen und sagen, jetzt mal an Schutzausrüstung etc. Und jetzt stellen wir das mal hinter den Kofferraum, alles, was die alles mitnehmen müssen. Und wie es dann in dem Funkwagen aussieht, gestern bin ich gegen einen, was sind das, Ford Mondeos, glaube ich, ein Ford Mondeo hinterhergefahren. Da hatte offensichtlich jemand quasi aus 5 Meter Entfernung die Alu-Koffer von hinten in den Koffer reingeschmissen.
Nein, sowas machen die nicht.
Also, das ist auch
ganz ordentlich.
Der
Funkwagen
im zivilen Bereich wäre der glatten Fall für die für eine allgemeine Verkehrskontrolle und Ladungssuche. Aber das hat natürlich damit zu tun, dass irgendwie das mittlerweile so viel ist, dass die auch was individuell für den Beamten betrifft, was Schutzausrüstung betrifft. Und da hat dann jeder eine gute Idee und dann werden irgendwann die Autos auch deswegen teuer, weil man beispielsweise im Nachbarland Niedersachsen noch bessere Ideen hat und in Thüringen noch bessere Ideen hat. Und dann kommen so viele Originale zustande. Und wie gesagt, ich kenne das Phänomen sehr gut aus dem Feuerwehrbereich. Da wird sich seit Jahrzehnten dran abgearbeitet, dass man es mal hinkriegt, dass auf ein HLF 20-16 beispielsweise überall in Deutschland dieselbe Ausrüstung ist. Wir kriegen es nicht mal hin, dass überall in einem Landkreis im selben Schubkasten auf dem HLF dasselbe Werkzeug ist, weil sich in einem möglichst demokratischen Prozess alle zusammentun. Wir sehen es doch auch bei Dienstuniformen für Feuerwehr, für Polizei sehen wir das ja auch.
Bereitschaftspolizei, ja.
Da machen wir eine Bekleidungskommission in jedem Land auf und das Ergebnis ist das, dass man dann sehr, sehr individuelle und mehr oder weniger gute, vor allem teure Lösungen hat.
Ich muss natürlich sagen, die Anforderungen an die Kollegen draußen, die haben sich natürlich auch verändert. Also als ich mal angefangen habe mit dem Beruf, da hatte ich auch eine Schutzweste, die lag im Schrank. Ja. Und als ich sie nach vielen Jahren das erste Mal rausgeholt hatte, war die ziemlich eingestaubt. Das war tatsächlich so.
Hat sie noch gepasst?
Und natürlich, also hallo.
Das ist heute tatsächlich. Wenn du trainiert hast.
Weil das so ist, muss man natürlich bei der Fahrzeugbeschaffung berücksichtigen, dass die Fahrzeuge so dimensioniert sind, dass man nicht ohne dass man dreimal am Tag eine Bauanleitung lesen muss, also IKEA-mäßig, den Kofferraum noch packen kann, weil man sonst, wenn man das in der falschen Reihenfolge einpackt, dass man dann die Kofferraumklappe nicht mehr zukriegt.
Ja.
Und das habe ich schon den Eindruck, ich habe mir das neulich mal bei der Autobahnpolizei in der Bürde angeguckt. da habe ich schon den Eindruck, dass man da Beschaffungsprozesse verbessern kann, um das noch sehr höflich zu formulieren.
Naja, und was oft übersehen wird, auch gerade bei solchen Anleitungen, sage ich mal so, dass ja die Kollegen auch noch eine private Einsatztasche haben, wo sie vielleicht auch noch ein bisschen was zu essen mitnehmen müssen, weil sie eben doch nicht regelmäßig in irgendein Revier fahren können. Das wird hier und da dann auch mal übersehen. Und dass sie noch eine persönliche Schutzausrüstung haben, die natürlich auch wächst im Laufe der Jahre. Also ich sage nur, wir haben jetzt, die Kollegen haben alle Medikit dazu bekommen nochmal. Also das wird ja auch immer mehr und immer mehr, was mitgeführt werden sollte und was ja auch sinnvoll ist, das mitzuführen. Und das nimmt Platz weg. Das ist ganz klar.
Also, und bei solchen Geschichten kann man eben sehen, wie häufig der Praxis von Beschaffung entfernt ist. Ein typischer Fall. Da wurde mir nämlich der Fall entschieden für die Fahrzeuge, diese Kontrollfahrzeuge der spezialisierten Verkehrsüberwachung, die jetzt die Fahrzeugwagen, was sie da alles auf dem Auto haben. Ja. Weil das sogenannte Standfahrzeuge sind, gibt es da wohl in der Beschaffungsstelle der PI Zentrale Dienste Vorschriften, dass die nur sehr niedrig motorisiert sind.
Okay.
So, wenn dieses Fahrzeug aber anschließend nicht mehr in der Lage ist, wenn es auf der Autobahn unterwegs ist, ein LKW zu überholen und den anzuhalten, weil das dann 2 Kilometer mit dem LKW um die Wette fahren muss. Dann
Brummirennen, so genannt das.
Nur deshalb, weil dieses Fahrzeug formal als sogenanntes Standfahrzeug gilt, weil das ja zugegebenermaßen den größten Teil seines Lebens auf einem Autobahnrastplatz im Stehen verbringt. Das ist ja bei solchen Fahrzeugen klar. Aber wenn ich sehe, was die Technik einerseits kostet, dann ist doch die Frage, kriegt er jetzt in die Kiste noch einen Motor rein, wo er auch in der Lage ist, 120 und 130 zu fahren und nicht nur 105? Das dürfte eigentlich der entscheidende Punkt sein.
Ja, also da gebe ich dir absolut recht. Das ist auch eine Katastrophe. Was mich noch interessieren würde, wir haben ja auch so neue Bereiche. Also um mit Frau Merkel zu sprechen, wir sind ja in der Digitalisierung angekommen. Ja. Oder wie hatte sie es ausgedrückt?
Neuland,
genau. Wir haben ja jetzt auch das Neuland schon betreten. Digitalisierung, digitale Akte. Also wir hatten, Thomas und ich, wir haben schon mal darüber gesprochen, also die digitale Akte im Gericht sieht auch noch so ähnlich aus wie die bei der Polizei, nämlich eine eingescannte PDF-Datei. Mhm. Also wenn man gut ist, ist die lesbar. Also da kann man dann vielleicht auch die Texte rauskopieren. Wenn es schlecht läuft, ist die halt in diesem PDF-Format, wo man gar nichts mit anfangen kann. Kennt wahrscheinlich jeder, ja.
Das ist ja eher ein Fotoalbum dann.
Mhm. Genau. Und also eigentlich versteht man ja tatsächlich unter dieser digitalen Akte doch was anderes und will ja auch eine, also eigentlich ja eine Beschleunigung der ganzen Verfahren herbeiführen. Aber Thomas, deine Erfahrung, habt ihr digitale Akte im Gerichtssaal?
Ganz, ganz wenig. Also bei uns ist es so, also zum Beispiel, ja, wir sind ja verpflichtet, Kraft Gesetzes, die Schriftsätze und die Anlagen in diesem PDF-A-Standard einzureichen. Das heißt, er muss lesbar, durchsuchbar sein. Also nicht diese reine Bild-PDF, sondern halt eine lesbare Text-PDF. Es fällt bloß keinem auf, wenn das mal nicht so ist. Ja, das heißt, die kommen da an, dann wird es erstmal ausgedruckt. Und also ich habe mit vielen Geschäftsleitern bei Gerichten gesprochen, die haben mir alle übereinstimmt oder viele haben mir übereinstimmt erzählt, naja, als das jetzt mit diesem elektronischen Rechtsverkehr so richtig mal in die Buschen kam, hat die Justiz erstmal leistungsfähige Drucker beschafft, weil die tatsächlich nach wie vor alles ausdrucken. Also da ist noch viel Luft nach oben, zumindest in den Bereichen, die ich so kenne.
Aber da ist das ja jetzt erstmal nur die Verlagerung der Druckkosten von der Anwaltskanzlei.
Genau. Also ich beschwere mich auch nicht. Ja, ich beschwere mich auch nicht. Ich mache da rege von Gebrauch. Also wir sparen ganz viel Papier, aber Sinn der Sache ist, glaube ich, ein anderer gewesen.
Na klar. Aber das führt natürlich zu skurrilen Sachen. Also die Polizei hat ja in einigen Gebieten heutzutage schon die Möglichkeit, wirklich zum Beispiel bunte Tapeten zu produzieren, um komplizierte Sachverhalte darzustellen. Ja? Ja. Also der Rüdiger wird es kennen. Also man kann dann, gibt es verschiedene Programme, man kann mit diesem Programm dann Konstellationen visualisieren, Abläufe visualisieren, das ist alles wunderschön. Wenn wir das dann aber zum Staatsanwalt tragen, dann drucken wir das brav aus auf den Klotter. Weil der mit den Dateien nichts anfangen kann. Also ich habe es persönlich erlebt, dass wir wirklich eine 6 Meter lange, so eine Plotter-Grafik, das war so ein Zeitstrahl, dass wir den tatsächlich ausgedruckt haben und im Gerichtssaal dann an 2 solchen Flipcharts befestigt haben und die Leute dann alle vortreten konnten und an diesem ausgedruckten Papier das wahrnehmen konnten. Also da ist ja offensichtlich auch ein Medienbruch drin. Also heute, wir haben heute Whiteboards, Aschersleben ist damit ausgestattet jetzt mittlerweile, aber auch bestimmte Behörden, wo man sowas durchaus visualisieren kann. Ja, da ist, also muss man da auch in der Justiz nachrüsten, Julia? Hat man das politisch nicht auf der Agenda oder wo ist das Problem da?
Ich glaube, macht das Ganze nur Sinn, wenn es wirklich bruchfrei zwischen Justiz und Polizei hin und her gehen kann. Die Problematik ist die, wenn hier jeder nur für seinen Bereich denkt, dann werden dort lauter Millionengräber errichtet. Also nur dann, wenn wir das bruchfrei zwischen Polizei, Staatsanwaltschaft, Gerichten hin und her bekommt, wird das funktionieren. Alles andere ist Stückwerk. Ich muss aber an der Stelle wirklich sagen, ich will nicht sagen, dass das nun völlig Neuland für mich ist. Aber ich gehöre nun auch einer Generation an, die eigentlich schon von Ausbildung und Studium immer an der Papierakte gearbeitet hat. Ich hole mir früh, um das mal so platt zu sagen, auch noch die Zeitung aus dem Briefkasten und lese nicht auf dem iPad und arbeite immer noch lieber an Papier. Das ist vielleicht auch eine Generationenfrage. Aber die Gefahr, dass bei dem Thema, wo wir jetzt drüber reden, nämlich der elektronischen Akte, der elektronischen Strafakte, um das mal so zu bezeichnen, wenn das die Bereiche nicht vernünftig miteinander koordinieren, dass es dann zwar eine schöne Anwendung für die Ermittlungsarbeit der Polizei gibt, aber anschließend das nicht wirklich eine Erleichterung bringt, manchmal vielleicht sogar nur noch eine Kostenerhöhung für andere Bereiche. Oder wie in dem Fall, ich meine, es war alles schick, wenn die Anwaltskanzlei das jetzt als PDF im Gericht ein und die das dann anschließend ausdrucken und dann kommt dann einer an und sagt, ich möchte jetzt mal Akteneinsicht haben, da kann er die wieder auf Papier sehen. Also das ist ja.
Nee, dann wird die eingescannt wieder.
Ja, noch besser, die Akte wieder eingescannt. Mhm. Das ist schwierig. Es gibt Bereiche in der sonstigen öffentlichen Verwaltung, wo das sehr gut funktioniert. Also mittlerweile funktioniert das, so wie ich das mitbekomme, mit der elektronischen Akte in der Arbeitsverwaltung und der SGB-II-Verwaltung, also in den Jobcentern, sehr gut. Mhm. In bestimmten Bereichen funktioniert das auch in Jugendämtern gut, etc. Aber es gibt natürlich andere Bereiche, wo da noch sehr viel zu machen ist. Und insbesondere dann, wenn ich Vorgänge habe, die weit in die Vergangenheit reichen, die ich einfach nur auf Papier habe. Ich meine, in anderen Bereichen, beispielsweise in der Arbeitsverwaltung oder im Jobcenter oder im Jugendamt, was nehmen wir an, Unterhaltsvorschüssen, Jugendamt. Nach ein paar Jahren ist das vorbei, dann ist die Akte archiviert und der Neukunde ist dann eben nur noch ein elektronischer Kunde. Wir haben ja in der sonstigen öffentlichen Verwaltung haben wir ja häufig Dinge, die man vernünftig nicht digitalisieren kann. Es sei denn, es sind auch nur, wie ich immer sage, Fotoalbum, nämlich mehr oder weniger abfotografierte Papierseiten. Da ist der Mehrwert verhältnismäßig gering. Ich muss zwar nicht mehr auf Papier blättern oder muss mir aus dem Archiv eine Akte ziehen, aber das war es dann aber auch schon. Ich glaube, es hat viele Facetten. Der Föderalismus ist an der Stelle nicht fördernd. Das kann man bei der Polizei schon sehen, aber ich habe den Eindruck, bei der Justiz ist das noch viel komplizierter. Dort sind diese Frage, wir haben die Hoheit als Land X, glaube ich, noch viel ausgeprägter, als das bei der Polizei ist. Die Justizverwaltungen sind da und die Justizministerien sind da, glaube ich, noch weniger zur Kooperation bereit, als das in der polizeilichen Praxis ist.
Die stimmen sich auch untereinander so gar nicht ab. Ja, du hast Bundesländer, teilweise auch Teile von Bundesländern, teilweise einzelne Gerichte, die preschen vor. Ja, ja. Schleswig-Holstein, da kannst du zum Beispiel beim Arbeitsgericht Schriftsätze nur noch als Anwalt nur noch online, also nur noch digital einreichen. Das geht gar nicht mehr anders so. Und dann hast du diesen Flickenteppich. Ja, du musst dann jedes Mal gucken, dann darf ich jetzt hier überhaupt noch, ich sag mal, eine normale Papierklage hinschicken oder einen Fax schicken. Ja, du guckst dann jedes Mal, wie ist denn jetzt die Regelung da? Und das ist natürlich dann tatsächlich kontraproduktiv. Ja, so sollte es eben nicht sein. Und da gebe ich dir recht, da ist der Föderalismus irgendwie, also da schwierig. Geht er nach hinten los.
Naja gut, man kann natürlich dann auch beobachten, wo es gut läuft. Dann müssen die anderen bloß lernfähig sein, das zu übernehmen. Ja,
naja, man muss das dann auch wollen. Ja. Man muss dann sagen, okay, wir nehmen uns das als Beispiel und nicht sagen, jetzt wir erfinden das Rad jetzt nochmal neu und noch ein drittes Mal. Und also das wäre dann schon, dann würde es ja Sinn machen, aber das passiert eben auch nicht. Dass man sich dann mal an denen orientiert, die so ein bisschen die Vorreiterrolle übernommen haben.
Das ist ja in Sachsen-Anhalt zum Beispiel auch das Arbeitsgericht in Dessau, ja, wenn ich das richtig verfolgt habe. Die haben ja sogar die digitale Akte im Gerichtssaal. Das hatte ich mir mal angesehen. Also dass man tatsächlich den Beteiligten im Gerichtssaal halt auch entsprechend die Unterlagen digital also vorlegen kann. Also es gibt ja Möglichkeiten, wo es offensichtlich funktioniert, ja. Um mal kurz vom Bereich Inneres und Justiz mal wegzukommen, oder vielleicht ist es auch derselbe Bereich, weiß ich nicht. Ich hab jetzt, vor kurzem musste ich ein Auto ummelden. Also da sind wir ja noch ziemlich analog unterwegs. Also Personalausweis beantragen, Auto anmelden, ummelden. Also diese ganz klassischen Sachen, wo ich als Bürger eigentlich Kontakt mit der öffentlichen Verwaltung habe und wo ich mir eigentlich im Zeitalter des Internets und der Digitalisierung eigentlich wünsche, dass das problemlos mit wenig Hürden abgewickelt werden kann, ja. Aber ich habe immer den Eindruck, dass die Verwaltung dann immer noch, es ist einfach und dann muss ich noch einen draufsetzen, damit es nochmal kompliziert wird.
Naja, es ist natürlich so, typischer Fall jetzt die Frage der Vernetzung der Gesundheitsämter. Das haben wir ja in den letzten Monaten immer wieder erlebt.
Sehr schwierig, ja.
Was ja heute immer noch erzählt wird, angeblich die Faxgeräte, für denen das gemeldet wird.
Genau, dem RKI jetzt,
die aktuellen Corona-Zahlen. In die Gesundheitsämter. Ich kenne mich da praktisch ein bisschen aus, weil ich seit voriges Jahr März und Beginn des ersten Lockdowns ehrenamtlich im Pandemiestab des Burgenlandkreises hier bei meinem Landrat mitarbeite. Ein klassisch, nämlich hier faxt einer, weil er was aufs Fax legt und dann ins Gesundheitsamt schickt. Das hat es natürlich nie gegeben. Sondern da gab es immer Befunde, die vom Labor kamen und auf dem Fax-Server gelandet sind. In dem Gesundheitsamt im Burgenlandkreis hat nie jemand, die Vorstellung des Äußeren ist ja immer die gewählt, des Außenstehenden, die kommen dann hier noch dazu, am besten so mit so einer Abreißrolle, wo das dann alles runterläuft.
Thermopapier.
Es hat auch anschließend keiner das Fax ausgedruckt oder sonst irgendwas. Das ist Quatsch, das hat keiner gemacht und ich vermute mal in den anderen 400 auch nicht. Und dann hat der Bund gesagt, wir haben ja ein tolles Programm, das führen wir jetzt überall ein. Und da haben nicht alle mitgemacht. Weil die natürlich auch gesagt haben, wir haben in unserem Gesundheitsamt eine Anwendung beispielsweise und die Schnittstelle zum RKI, die ist für uns überhaupt nicht entscheidend, sondern für uns ist viel entscheidender die Schnittstelle zu unseren eigenen Anwendungen, nämlich wen schicke ich in Quarantäne, wann darf der wieder raus, was braucht er an Bescheinigungen und so weiter.
Und dann sagen die Krankenkassen und sowas.
Ja. Da interessiert uns die Schnittstelle, ob im RKI, die einen Tag früher oder einen Tag später ihren Fall haben, ist für uns viel weniger relevant, als dass wir es hinkriegen, schnell die Leute in Quarantäne zum Beispiel zu schicken oder ähnliche Dinge. Also an der Stelle sieht man auch, das ist nicht so eindimensional, wie das in Berlin auf der Bundespressekonferenz so als allgemeines Kommunenbashing dann dargestellt wird oder so. Die einen bringen das ja in der Überschrift, der Spahn kriegt das nicht hin, also in dem Verhalten von Opposition und Regierung in Berlin. Und anschließend wird das an die nach unten weitergedrückt, indem Spahn sagt, die Kommunen sind so doof, das hinzukriegen. Aber wie gesagt, in dem konkreten Fall der Anwendung im Gesundheitsamt kenne ich das ganz gut. Das ist eben nicht so trivial, wie das auf der Bundeskanzlerkonferenz dann eben von Herrn Wieler und Herrn Spahn dort dargestellt wird.
Trotzdem muss es doch da eine Zeitverzögerung geben. Also die Daten sind ja vorhanden, sage ich mal, in so einem Landratsamt, in so einem Pandemiestab. Und das jetzt in das Format zu ändern und das dann nach Berlin zu schicken, stelle ich mir jetzt nicht so dramatisch vor. Also dass da manchmal zwei Tage ins Land gehen müssen.
Ja, oder das ist ja auch,
einer ist es ja.
Nur, wir kennen das ja teilweise, wir kennen das ja aus der Polizei auch, wo von bestimmten polizeilichen Anwendungen, wo vom einen Bildschirm jemand abschreibt und es in den anderen
eigentlich. Ja, oder
das gibt's ja auch. Ja, dass in einem Polizeirevier einer da sitzt und in sein eigenes Tagebuch die Aufträge, die er vom LFZ bekommen hat, aber auf einem anderen Bildschirm hat, dann auf der Tastatur wieder eintippt.
Ja gut, da ist es ja oftmals ein Sicherheitsproblem auch, weil bestimmte Systeme halt nicht offen sind. Ja, aber das vielleicht ist da ähnlich.
Das ist nicht ganz so eindimensional, aber das ist natürlich, damit trinkst du natürlich nicht in der Bildzeitung durch, das ist klar.
Ja, das ist,
ist ja auch wahrscheinlich eine Frage von Prioritäten, ne? Ob du jetzt erstmal guckst, wie du sagst, wen schicke ich in Quarantäne, wie sind die Zahlen hier vor Ort und erst so zweitrangig das zentral nach Berlin.
Also jeder Amtsarzt sagt, für mich ist das Entscheidende, Ansteckungsketten oder Infektionsketten zu durchbrechen, genau. Aber die durchbreche ich nicht beim RKI in Berlin, sondern beim Gesundheitsamt in Magdeburg.
Also. Genau. Na, wobei die Notbremse das ja jetzt ein bisschen verändert hat, ja, weil diese Zahlen, die da gemeldet werden, ja durchaus dann auch eine Konsequenz haben dann, ja.
Ja. Also, es läuft ja auch viel besser als vor einem Jahr, das muss man auch dazu sagen. Ich will mir gar nicht ausmalen, wenn es noch so laufen würde wie vor einem Jahr und wir die Fallzahlen von heute hätten, in welchem Chaos wir versinken würden.
Ja, da war natürlich auch ein Lernprozess jetzt in dieser Zeit. Ja, jetzt sind Wahlen im Juni, ja, also aufgefangen. Ja. Was sind für dich die nach der Wahl, also jetzt die Konstellationen brauchen wir ja nicht durchdiskutieren, da schauen wir mal, was der Wähler dann entscheidet. Aber was wären für dich so die wichtigsten Sachen, die du nach einer Wahl angehen würdest im Land?
Wir müssen ja davon ausgehen, dass es so richtig klare Konstellationen vermutlich nicht gibt.
Ja, ich hoffe mal, dass zumindest klar ist, dass eine demokratische Mehrheit dieses Land weiter regiert. Ich hoffe mal, dass wir uns da einig sind.
Aber die Regierungsbildung wird nicht so einfach sein. Das aus zwei Gründen. Nämlich erstens, wir haben ja nicht mehr die Verfassungslage aller vorherigen Wahlen. Bisher hatten wir eine Verfassungslage bis voriges Jahr, die hieß, innerhalb eines Monats muss sich der Landtag konstituieren und innerhalb weiterer zwei Wochen findet eine Wahl des Ministerpräsidenten statt. Welche Folgen das wirklich gehabt hätte, wenn sie nicht durchgeführt wird, ist eine ganz andere Frage. Aber das war bisher die Verfassungslage. Die zweite Frist ist weg. Wir haben jetzt also eine Situation wie in Thüringen. Das heißt, die alte Landesregierung ist versteinert. Der MP darf nur Minister rausschmeißen, aber keinen neuen ernennen. Aber irgendwie, er bleibt es so lange, bis ein neuer gewählt wird. Das wird allein schon deswegen, weil der Druck der Frist nicht mehr da ist, werden Verhandlungen allein schon deswegen länger dauern.
Ich will mal fragen, warum ist das dann geändert worden? Also die Verfassung ist ja dann offensichtlich geändert worden.
Warum die Verfassung ist geändert worden, weil ja eigentlich mittlerweile die meisten Landtagsparteien sagen, wir wollen unsere Mitglieder beteiligen, bevor wir eine Koalition eingehen. Das ist natürlich bei einer Frist von 6 Wochen plus wenige Tage, je nach Berechnung, nicht drin. Mittlerweile ist das ja sogar Beschlusslage bei der CDU. Die CDU hat ja früher immer gesagt, was soll denn so ein Quatsch hier, wir machen da einen kleinen Parteitag, beschließen wir Koalitionsvertrag, Sache geritzt. Mhm. Seit der letzten Parteitag hat jetzt die CDU einen Beschluss, der heißt Koalition nur mit Mitgliederentscheid. Die SPD hat den auch. Ich vermute mal, dass Mitglieder kleinerer Parteien, die von ihrem Landesvorstand, nehmen wir an, Grüne oder FDP oder so.
Also die FDP hat es nicht, meines Wissens nach. Also das,
ja, aber wenn es dann ernst wird, nehmen wir mal an, wir hätten eine Konstellation wie Kenia oder was ist das andere mit der FDP? Das wäre dann Deutschland.
Ja, Deutschland-Koalition.
Wir hätten jetzt mal Kenia oder Deutschland-Koalition.
Gäbe es noch was anderes? Ja, schwarz, es gäbe noch grün, rot, gelb, könnte man auch mal machen. Ja.
Oder Jamaika oder wie auch immer. Aber jetzt, mir ging es jetzt bewusst um Konstellationen, wo CDU und SPD drin sind.
Ja.
Nun sagt die CDU mit ihren 5000 und ein paar Mitgliedern, sagt die CDU, wir lassen unsere Mitglieder entscheiden. Dann sagt die SPD mit ihren knapp 4000 Mitgliedern, wir lassen aber unsere Mitglieder entscheiden. Und dann würden, ich weiß nicht, wie viele Mitglieder die FDP jetzt in Sachsen-Anhalt hat, die Grünen haben wohl so knapp 1000. Und die,
das ist ein bisschen mehr, glaube ich.
Der würdet ihr jetzt oder die Grünen sagen, oh, wir lassen unsere 1000 Mitglieder nicht entscheiden.
Ja,
ist schon klar. Das wäre eher schwierig vermittelbar.
Gegen so ein Votum ist ja nichts zu sagen, aber die Frage ist, ob man das nicht trotzdem hätte befristen
müssen. Und das braucht Zeit. Und dann kommt noch hinzu, dass durchaus als eine relevante Auffassung ist, dass diese 2-Wochen-Frist nach der Konstituierung des Landtages nur eine Ordnungsfrist ist. Das heißt, sie völlig folgenlos ist. Mhm. Dann ist es natürlich erst recht konsequent, sie zu streichen. Wenn sie folgenlos ist, dann brauchen wir sie auch nicht in der Verfassung. Aber die Herausnahme ist natürlich ein Signal an all diejenigen gewesen und sagen, wir haben jetzt erstmal Zeit. Das heißt, ich gehe fest davon aus, dass nicht in der Geschwindigkeit, und zwar völlig unabhängig von Wahlausgang, nicht in der Geschwindigkeit es zu einer Regierungsbildung kommt, wie man das aus früheren Landtagswahlen kannten. Jetzt kommt noch hinzu, dass für den Jahresverlauf gesehen die Wahlen ja deutlich später stattfinden. Das heißt,
war der letztmögliche Zeitpunkt eigentlich, ja?
Ja, also eine Woche später wäre schon nicht mehr gegangen. Mhm. Das heißt aber jetzt auch, wir müssen in diesem Jahr noch einen Nachtragshaushalt machen, wegen der sogenannten pandemiebedingten Kosten. Wir müssen ein Finanzausgleichsgesetz für die Kommunen machen. Das läuft am 31.12. aus. Das wird eine sehr muntere Veranstaltung, um das mal so zu sagen. Also aus meiner Sicht sind die beiden Punkte die zentralen Punkte.
Und wir haben zwischendurch noch eine Bundestagswahl. Das darf man auch nicht vergessen. Ja.
Das kommt noch hinzu. Ich meine, es ist jetzt auch denkbar, dass man in einer Regierungsbildung schwierige Kompromisse erzielen muss hier im Lande. Und einer der potenziellen Koalitionspartner aus der Berliner Zentrale den Hinweis bekommt, also das würde uns jetzt irgendwie ganz große Schwierigkeiten machen, wenn ihr diesen Kompromiss jetzt hier in Sachsen-Anhalt so kurz vor, vor der Bundestagswahl eingehen würdet. Mhm. An alles da reinspielen. Ich will da jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, aber das ist, sagen wir mal, meine nicht ganz kurze Erfahrung in solchen Fragen spricht dafür, dass es irgendwie sowas werden könnte.
Ich sag mal, ich habe da Vertrauen zu unserem Souverän und hoffe mal auf klare Entscheidungen und dass wir nicht so eine Tür auf Verhältnisse bekommen. Das wäre eigentlich so mein Hauptwunsch dabei.
Glaube ich persönlich ehrlich gesagt nicht, weil man muss ja auch ehrlich sagen, die Thüringer Verhältnisse haben ja in dem Rechts-Links-Schema zwei Facetten. Die Thüringer Verhältnisse haben ja die Facette, dass ganz rechts AfD und links die Linke gemeinsam eine absolute Mehrheit haben. Und damit alle diejenigen, die dazwischen sind, keine Mehrheit haben. Damit das bei uns eintritt, nämlich die völlige Unregierbarkeit des Landes, müssten wir eine Situation haben, dass die AfD einerseits und die Linke andererseits zusammen 50% nach Hause tragen. Die gesamte Umfragelage der letzten 5 Jahre spricht nicht dafür, dass das passiert. Es heißt ja immer die Thüringer Verhältnisse. Und dann denken alle sofort an das Wahlergebnis der AfD dort und lassen außen vor, dass die Thüringer Verhältnisse ja auch deswegen entstanden sind, weil die Linke so stark ist und die CDU sagt, nicht mit der AfD, aber auch nicht mit den Linken. Nur deswegen sind ja diese Konstellationen in Thüringen entstanden.
Warum sind
und das, die Linken, so weit sind wir eigentlich bei uns nicht.
Warum sind die Linken da aus deiner Sicht so stark? Weil, also eigentlich ist ja die Stärke der Linken auch eine Schwäche so ein bisschen der SPD, ja. Also
ja, aber zumindest im Osten da. In Thüringen sind die Linken ja deswegen so stark, weil sie den Ministerpräsidenten stellen. Ich glaube, es ist ziemlich einfach erklärlich.
Aber sie mussten den ja erstmal irgendwann stellen. Das heißt, sie mussten ja erstmal so stark werden. Also da hatten sie
ja,
den
ja. Da war ja die Linke nicht so stark zu dem Zeitpunkt. Sie waren halt nur, sie waren ja, als Ramelow Ministerpräsident wurde, war die Linke ja nur zweitstärkste Kraft in Thüringen in 2014. Und in Thüringen hat sich da viel bewegt. Wir hatten ja eingangs davon gesprochen, dass ich von Hause aus Thüringer bin. Ich bin ja in Thüringen geboren und aufgewachsen, in der, sagen wir, tiefkatholischen Rhön. Dort hätte bis vor wenigen Jahren von kein Wähler von den Linken auch nur irgendein Stück Brot genommen. Das ist heute völlig anders. Wenn ich mir das Ergebnis der Linken in der Rhön angucke und wie die CDU dort abgeschmiert sind, ist, also dort ist der Effekt in der Rhön ist das, wenn dort Leute protestieren wollen, also sag mal, ein streng gläubiger Katholik, der vorher CDU gewählt hat über Jahrzehnte, der wählt nicht Höcke. Höcke wird ja auch im Eichsfeld nicht gewählt. Der wählt in dem Falle, was vorher unvorstellbar war, der wählt plötzlich einen Linken, der wählt Ramelow. Das ist ein ganz erstaunliches Phänomen. Wir haben ja eingangs, hattest du ja darauf hingewiesen, was du über mich bei Wikipedia gelesen hast. Da hast du ja vielleicht auch gelesen, dass ich mal ein Thüringen-Innenminister werden sollte, was ich da nicht machen wollte.
Ja, das stimmt.
Da habe ich einen Anruf von meiner Mutter bekommen, oder andersrum. Ich habe meine Mutter sicherheitshalber informiert, welche Zoom-Modell, so und so. Nicht, dass du überrascht bist, wenn das plötzlich da bei euch in der Zeitung steht oder sowas. Aber ich mache es sowieso nicht. Ich konnte gar nicht ausreden. Also dieses, ich mache es nicht, konnte ich gar nicht sagen. Sondern sie sagte mir schon damals, du wirst doch nicht unter einem Kommunisten arbeiten. Das ist von heute rückwärts gerechnet 7 Jahre her. Das war im Dezember, Anfang Dezember 2014. Meine Mutter redet heute über Ramelow und ich meine, sie wählt ihn nicht, aber sie redet über Ramelow völlig anders.
Das ist dann wahrscheinlich auch die Erfahrung dieser Zeit, ja, in der er Ministerpräsident war. Ja.
Schon also Ramelow hat den Laden dort gründlich umgekrempelt dort in Thüringen. Das muss man sagen. Und das, glaube ich, ist auch das Phänomen, denn wenn man in anderen ostdeutschen Bundesländern, wo die Linke früher immer sehr stark war, in Brandenburg, in Sachsen, auch bei uns oder Mecklenburg-Vorpommern, sind die ja allenfalls ein Drittel dessen, was Ramelow nach Hause trägt.
Den anderen sterben so ein bisschen die Wähler weg, ja? den Linken hier bei uns. Und Ramelow hat es geschafft, auch ein paar Junge.
Ja, ich glaube auch, weil Ramelow noch die klassischen Wähler, obwohl aus Westdeutschland die klassische Wählerklientel der Linken anspricht. Wenn man sich die Linken in anderen Bundesländern, auch bei uns anguckt, besetzen die ja nicht mehr unbedingt die Themen, die früher mal klassisch linke Themen waren. Ich meine, man redet zwar noch über Kinderarmut und sowas, aber nur noch wenig über das ganze Thema Hartz IV. Man redet wenig über die Frage noch, wie ist das mit Ost-West-Ungerechtigkeiten, mal abgesehen von diesem Plakat jetzt, aber das ist ja kein Dauerthema, sondern der klassische linken Wähler, Das ist ja früher derjenige gewesen, der durchaus, sag mal, systemkonform in DDR-Zeiten war, irgendwie mitgemacht hat und so weiter. Der wird ja kaum noch angesprochen, jedenfalls nicht von den Themen, die die Linken besetzen aktuell hier im Lande. Und ich glaube, das hat auch mit dem, nicht nur mit dem Wegsterben der Wähler zu tun.
Also es mit diesem Wahlplakat Ost-West, ich hatte, als ich das erste Mal gesehen habe, und das wurde ja gleich zurück oder wieder eingefangen, das wurde nicht aufgehangen und so weiter und so fort, da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass man da übers Ziel hinausgeschossen war. Dann hat man aus der Not eine Tugend gemacht und hat das Thema tatsächlich wieder ins Gespräch gebracht. Siehst du da noch ein Thema?
Ja, also da sehe ich eindeutig noch ein Thema drin, weil an der Grundaussage, dass der gerade im öffentlichen Dienst, da heißt es immer, ja, das wächst sich nach oben raus und was weiß ich alles, aber dass der Abteilungsleiter aus dem Westen seinen Lieblingsreferatsleiter aus dem Westen nachzieht, um ihn zu beerben, da ist schon was dran. Ich meine, da müssen wir nur durch die Ministerien gucken, da fallen einem sehr viele Beispiele ein. Also die Karrieren sind dort, da hat derjenige mit westdeutschem Stallgeruch, der aus derselben Ecke kam, eindeutig einen Vorteil, das ist so.
Also ich kenne diese Diskussion ja auch, aber die Frage, also die ist ja dann noch legitim. Warte, bloß mal einen Gedanke dabei. Die Frage ist ja dann durchaus legitim. Also ich habe gute Freunde. Also ich kenne die Diskussion, die ist ja von Anfang an in der DDR so geführt worden. Ja? Also in der, also nach der Wende in den Bereich der ehemaligen DDR so geführt worden. Mhm. Ja? Und war in den ersten Jahren sicherlich auch berechtigt, also ohne Frage. Der Punkt ist, heute hast du ja Leute, die leben hier seit 1990. Ja. Die leben mittlerweile seit 30 Jahren hier. Sind das dann noch Wessis? Also, ja, muss man mal tatsächlich so sagen. Also sind Leute dabei, die sind 40 Jahre alt oder 45, die haben vielleicht 15 Jahre in Westdeutschland gelebt und den Rest hier irgendwo in Sachsen-Anhalt. Ist das denen gegenüber dann nicht auch irgendwo unfair?
Deine Frage war ja vorhin auch, ist das noch ein Thema? Das sage ich
okay,
ja.
Okay.
Ich habe deswegen auch keine Lösung, wie man da in irgendeiner Weise, es geht ja schon mit wirklich Definitionsfragen los. Neulich, als dann die ganze Frage, das Landeskabinett in Sachsen-Anhalt bestehe weit mehrheitlich über Westdeutschen, da sagte ich, die Zahl stimmt doch irgendwie nicht. Weil ich natürlich fest davon ausging, dass Thomas Webel Ostdeutscher ist. Also Thomas Webel, auch so kein ganzer Habitus, er ist ja eigentlich noch dazu, ich wusste auch genau, dass er früher irgendwie in der Landwirtschaft Beschaffer war, also für Ersatzteile und solche Dinge. Ich sage, das kann kein Wessi sein, das zahlenmäßig ist. Ne? Der ist in Bad Pyrmont geboren und 1961 oder 1960 ist seine Eltern sind die irgendwie in die Börde gezogen. Also ich würde Thomas Webel nie als Wessi bezeichnen. Aber er ist nun formal nach diesen Maßstäben, wie dann in diesem Berichterstattung, die da stattgefunden hat, wie viele Minister kommen denn in den ostdeutschen Kabinetten wirklich aus dem Osten, wurde er dort als Wessi gezählt. Das habe ich aber auch erst mitgekriegt, als ich mir die Lebensläufe aller Minister angeguckt habe. Ja. Webel hatte bei mir klar den Oststempel.
Aber auch mal ohne Mist, wo soll denn das hinführen? Ist das nicht eigentlich eine Diskussion? Also dann wärst du ja auch kein Sachsen-Anhaltiner, sondern wärst Stammbaum Thüringer.
Ja,
und jetzt kämst du zufällig aus Bayern.
Ja, klar.
Also das ist ja eigentlich ziemlich, also mich stört daran, dass man diese Diskussion jetzt wieder anfacht. Also das war ja über viele Jahre durchaus ein Problem, würde ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Und manche Entwicklungen, den muss man, aber warum jetzt? Warum 2021, wo wir eigentlich nach vorne schauen wollen, ein Land eigentlich vereinigen müssten und nicht trennen müssen? Warum da jetzt so eine Diskussion? Das fand ich irgendwie, also.
Also ich find's auch ein bisschen schräg. Ich weiß auch nicht, was man, vielleicht ist dann auch das Ding aus dem Ruder geraten und dann merkt, oh, was haben wir denn hier angerichtet?
Muss
was
einfangen.
Wurde im Nachhinein gesagt, das ist alles ganz große Strategie von uns gewesen, wir wollten provozieren. Ich würde das auch eher spekulieren, dass es ein Verkehrsunfall ist.
Ja. Gab es noch, glaube ich, einen zweiten Verkehrsunfall, zumindest habe ich den beobachtet. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Es gab so ein Plakat mit Amazon hinten drauf, also wo man sich halt über die, da ging es um diese Steuerproblematik, die ja durchaus ein Thema ist.
Ich kann mich dunkel an das Plakat, wo Amazon drauf stand und dass da irgendwie drauf steht, die sollen für die Krise bezahlen, das ist sinngemäß.
Ja. Und sowas, da hatte ich, meine erste Idee war, ich muss mal Thomas anrufen als Anwalt, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Amazon das gut fand, also davon mal abgesehen. Und die sind verschwunden. Also da, wo ich sie gesehen habe, sind die abgebaut worden. Also
wegen der Markenrechtsverletzung, da haben wir dann so ein bisschen spekuliert, naja, wollen wir die nicht mal abmahnen?
Also aus Spaß jetzt würden wir natürlich machen.
Aber das ist natürlich was dran. Also ich muss jetzt überlegen, wo habe ich das Plakat die ganze Zeit gesehen?
Also ich hatte es hier bei der Arena, hier bei der MDCC Arena.
Ja, hier in Weißenfeld standen die auch. Aber
da stand ein großes, das ist dann tatsächlich eingesammelt worden. Also da steht, Das steht nicht mehr da. Also von daher kann das andere mit dem vielleicht übers Ziel hinausschießen. Also, aber wir sind ein bisschen vom Thema abgekommen vorhin. Bloß ganz kurz noch die Frage, was wäre dann das erste Thema nach der Wahl, also was du angehen würdest?
Kommunaler Finanzausgleich, eindeutig.
Ist das so ein großes Problem, ja?
Ja, klar. Weil das läuft am 31.12. aus, das Gesetz. Und wenn man jetzt mal sieht, da reden wir über je nach Betrachtungsweise 1,7, 1,8 Milliarden Euro. Das ist im Verhältnis zu 12 Milliarden Gesamthaushalt schon eine klärungsbedürftige und relevante Geschichte.
Wenn die Kommunen dann kein Geld mehr ausgeben dürfen oder kurz davor stehen, das.
Ja, und vor allem, die müssen ja wissen, es geht ja nicht nur, ich meine, Geld werden die kriegen, aber die müssen ja irgendwie eine Planungsgrundlage haben, sonst steht ja in diesem Land alles.
Wir bedanken uns, war sehr kurzweilig, war sehr spannend.
Gerne.
Und und dann mal schauen, was nach der Wahl ist, was es dann so gibt.
In vier Wochen wissen wir es.
In vier Wochen wissen wir es.
Ja, alles klar.
Danke für den Besuch, ja?
Ja, gerne. Vielen Dank für die spannende Zeit. Tschüss.
Gerne, tschüss. Thank you.